Der Wellenreiter. Alles, was die Menschen am Bodensee bewegt. Ein Podcast von Michael Scheier.
Erinnerst du dich, Erich, als wir neulich in St. Gallen im Rathaus waren?
Ja, ich erinnere mich.
Da waren wir im obersten Stock und sind im Fahrstuhl runtergefahren. Was haben wir auf dem Weg runter noch gemacht? Hygienisch rein, wie wir sind?
Wir haben uns die Hände desinfiziert und ich habe festgestellt, dass die Obstbrand in ihren Desinfektionsspender hatten.
Ganz genau. Deine feine Schnapsnase hat das rausgerochen. Da war Obstbrand im Schnaps. Und weißt du was? Apropos Schnaps in der Schweiz. Als ich geboren wurde, ja, das ist 45 Jahre her, 1980, da war ein Romanshorn.
So alt hätte ich dich gar nicht eingeschätzt.
Ja, ich weiß, du hast mich neulich schon als Küken bezeichnet. Bin ich wohl auch in dieser Runde heute eh.
Ja, danke.
1980 in Romanshorn, da lagerten 30 Millionen Liter Alkohol.
30 Millionen Liter Alkohol.
30 Millionen Liter Alkohol. Fun Fact.
1980.
Mhm. Ja, da wärst du gerne mal eingeschlossen, gell?
Da war ich 8, das wäre jetzt noch nicht so relevant gewesen.
Ja, okay, heute wärst du da gerne eingeschlossen.
Bedingt. Okay. Du schätzt meinen Konsum falsch ein.
Ah, ich verstehe. Okay, pass auf. Also Hintergrund. 30 Millionen Liter Alkohol.
Ja.
Die wurden verwaltet von der EAV.
EAV.
Mhm.
Eidgenössische.
Ja, der Schweizer ist auf dem richtigen Weg.
Allgemeine.
Nee, nicht. Das ist die Eidgenössische Alkoholverwaltung gewesen.
Alkoholverwaltung, was für ein schöner Titel.
Also die Eidgenössische Alkoholverwaltung hat in der Schweiz damals noch mehrere Millionen Liter Alkohol verwaltet. Und die Eidgenössische Alkoholverwaltung wurde im späten 19. Jahrhundert, genauer gesagt 1887, eingeführt, weil die armen Schweizerinnen und Schweizer so viel Alkohol damals getrunken haben.
Warum die Armen? Ich hätte gedacht, es sind Privileg, Alkohol trinken.
Ja, vor allen Dingen bei Bränden. Ne? Ja. Nee, aber der Kartoffelschnaps war billig. Mhm. Und das war damals der Ersatz für Essen. Also da hat man lieber einen Kartoffelschnaps gefrühstückt, als irgendwas Ordentliches zu essen. Und dann waren alle armen Schweizerinnen und Schweizer im Prinzip alkoholsüchtig, alkoholkrank. Und um das irgendwie Herr zu werden, musste man den Alkoholkonsum reglementieren, Gesetze einführen. Und das hat eben die Eidgenössische Alkoholverwaltung gemacht. Die wurde 2017 erst dann eingegliedert, und zwar in die, Moment, hier habe ich stehen, in das Bundesamt für Zoll- und Grenzsicherheit, weil der Bedarf für die Alkoholreglementierung gar nicht mehr so groß war.
Das heißt, 2017 hat man auch in der Schweiz von Kartoffelschnaps auf normales Frühstück umgestellt.
Auf normales, genau, spätestens dann war es dann soweit, ja genau. Aber das führte dann auch dazu, dass in der Pandemie nicht genug Alkohol da war. Warum eben für die Desinfektionsspender Branntwein und Obstbrände und sowas halt eingesetzt werden mussten. Und jetzt führen sie wieder Alkoholspeicher ein. Also auch da wird wieder rationalisiert.
Für so einen Fall auch gewappnet.
Aber nicht mehr für die Kartoffelschnapspest, sondern für die nächste Corona-Pest, was auch immer. So viel zum Thema Schnaps in der Schweiz.
Genau, unser Gast muss stets nüchtern sein, wenn er seiner Leidenschaft nachgeht, obwohl dort, wo er sich bewegt, selten Kontrollen stattfinden.
Ganz genau. Der Hermann Beck, herzlich willkommen bei uns in der Sendung.
Hallo.
Ja, grüß Gott.
Servus. Der Hermann Beck ist nämlich Fluglehrer. So, aber der Hermann Beck ist längst nicht nur Fluglehrer. Er ist zumal erstmal 76 Jahre alt, er ist 1949 geboren und seit 1970 fliegt er. Und auf seiner Webseite hat er gesagt, schreibt er, er hat schon über 20.000 Flugstunden. Das heißt, das sind 833 volle Tage seines Lebens, die er in der Luft verbracht hat, oder genauer gesagt 2,3 Jahre. 2,3 Jahre deiner Lebenszeit hast du hinter einem Knüppel, Flugzeug, Flieger, Pilotenknüppel verbracht, im Cockpit nehme ich an. Er war 1968 bei der Luftwaffe, dort hat er seine Ausbildung begonnen. Er hat später Kampfjets geflogen. Er hat auch die Ausbildung gemacht, um Menschen darin auszubilden, wie man Kampfjets fliegt. Darüber sprechen wir natürlich noch. 1990 hat er dann die Luftwaffe verlassen, hat für die Lufthansa gearbeitet, für Condor gearbeitet und für Hamburg International gearbeitet. Und 2012 hat er eben hier am Bodensee in Weißensberg am Flugplatz Wildberg eine Flugschule eröffnet und die heißt Herman Wings. Er ist verheiratet und hat zwei Kinder, einen Sohn und eine Tochter. Und ich freue mich sehr, dass du heute mit uns die Zeit dir nimmst, um über den großen Luftraum, über den Bodensee zu sprechen. So, jetzt wollen wir mal als allererstes wissen, wie kam es denn zu deiner Entscheidung, zur Luftwaffe zu gehen oder zu fliegen? Was war zuerst, die Luftwaffe oder das Fliegen?
Die Luftwaffe war zuerst. Interesse der Fliegerei war immer vorhanden. Ich bin hier in der Gegend aufgewachsen und war als Bub hier immer am Zaun gestanden und hat mich immer fasziniert, Flugzeug zu sehen. Bei jedem Flugtag, den es damals noch gab, hier war ich hier. Aber ich habe nie im Traum daran gedacht, dass ich selber fliegen könnte.
Weil du dir das nicht zugetraut hast oder weil das zu teuer war?
Was ich habe mir es erstens nicht zugetraut und zweitens komme ich von einem kleinen Bauerndorf. Wir waren 6 Kinder, mein Vater Hilfsarbeiter, und da durfte man aus dieser Clique raus solche Träume gar nicht haben.
Okay.
Wie heißt denn das kleine Dorf?
Primisweiler.
Das
kleine Dorf, ja, das war damals 240 Einwohner, also recht kleines Dorf. Ne? Ich habe aber mit 14 eine Lehre begonnen, nach der Volksschule, bei der Post, damals bei der Grauen Post, und habe Fernmeldehandwerker gelernt und habe nach der Lehre noch 2 Jahre in Stuttgart gearbeitet auf dem Fernmeldeturm als Richtfunktechniker. Und da habe ich einfach angefangen nachzudenken, ob ich das noch 45 Jahre machen will. Und kam zu dem Entschluss, mache ich nicht.
Okay.
Das Problem war, ich habe mich bei verschiedenen Firmen beworben, denn unter anderem IBM, damals ganz neu, hat Computertechnik begonnen. Die hätten mich eingestellt als Programmierer und ausgebildet. Dann hat sie immer als Problem herausgestellt, dass sie mich nie einstellen können, weil ich nicht bei der Bundeswehr war.
Ach,
und bei der Post hatte ich einen Dienstposten, der unabkömmlich war, der also kriegswichtig war. Ich musste nicht zur Bundeswehr.
Okay.
Und aber nur, wenn du bei der Post geblieben bist.
Wenn ich auf diesem Dienstposten geblieben wäre.
Ja, okay.
Ja. Und da mir die Bundeswehr im Weg war, bin ich einfach mal zur Wehrdienstberatung und habe gesagt, ja, ich muss zu euch, aber ich möchte natürlich nicht keinen Gammeldienst leisten, sondern ich möchte was Vernünftiges tun.
Ja.
Ja, und da haben sie mir gesagt, wir suchen gerade händeringend Tower-Controller für unsere Flugplätze. Und da haben wir gedacht, Fliegen hat mich immer interessiert. Und dann habe ich die Einstellungsprüfung gemacht, alles bestanden, und habe im Oktober 1968 bei der Bundeswehr angefangen mit der Grundausbildung.
War das denn besonders anspruchsvoll? Es gibt immer so einen Mythos, dass Piloten, weiß ich nicht,
ja,
150% sehen müssen, 200% hören,
das
hell sehen können am besten noch.
Das sind alles Mythen. Ich habe zum Beispiel Starfighter geflogen als Brillenträger und die Leute sagen immer, mich haben sie nicht genommen wegen Brille. Das stimmt.
Das heißt, die Leute, die das behaupten, lügen meistens.
Ja, okay. Ich weiß auch nicht, warum.
Gut. Vielleicht sind das die Gerüchte derjenigen, die gescheitert sind. Die haben halt dann gesagt,
ja, vermute ich auch manchmal. Da ich natürlich nur 8 Klassen Volksschule besucht habe, habe ich kein Wort Englisch gesprochen. Und die Sprache der Controller, der Tower-Controller, ist natürlich Englisch. Also wurde ich nach meiner Grundausbildung zur Sprachenschule der Bundeswehr versetzt, nach Uetersen bei Hamburg, und habe dort 6 Monate Englisch gelernt, jeden Tag. Nach 4 Wochen in dieser Schule habe ich festgestellt, einige meiner Mitschüler sind Pilotenanwärter.
Okay.
Also die haben die Einstellungsuntersuchung als Pilot gemacht und mussten natürlich auch Englisch lernen. Als Pilot muss man genauso Englisch können. Und nach 4 Wochen bin ich zu meinem Chef und habe gesagt, ich bin auch nicht blöder wie die, ich möchte auch Pilot werden. Der war mir wohlgesonnen und hat mich dann an allen Vorschriften vorbei zu dieser psychologischen Untersuchung oder Auswahlprüfung geschickt. Und wieder erwarten, habe ich sie bestanden. Und meine Verwendung änderte sich von Flugsicherung zu Pilot.
Und was waren dann die ersten, was war das erste Flugzeug, in dem du eingestiegen bist?
Ja, das war ganz lustig. Während wir noch einen vorfliegerischen Lehrgang gemacht haben, den gab es damals für die Volksschüler, wo man die Kenntnisse Chemie, Physik, Mathe ein bisschen auf einen höheren Level gebracht hat, damit wir mit den Abiturienten in der Ausbildung gleichziehen könnten, hat die Luftwaffe wieder mal vergessen, Hubschrauberpiloten einzuplanen. Und plötzlich wurde mir mitgeteilt, dass ich Hubschrauber fliegen werde.
Also mittendrin, das wusstest du gar nicht?
Das wusste ich nicht.
Okay.
Ich habe gesagt, ich will keinen Hubschrauber fliegen, ich wollte immer schnelle Jets fliegen. Die Antwort war dann, du kannst entweder Hubschrauber fliegen oder Fußgänger bleiben.
Okay, also gut, militärischer Ton, oder?
Also flog ich Hubschrauber.
Schlecht geflogen als
ja. gelaufen. Ja, genau.
Ich bin dann nach Fassberg gekommen, das ist ein Flugplatz mitten in der Lüneburger Heide. Da gab es damals eine Hubschrauberführerschule der Luftwaffe. Und habe dort die Ausbildung gemacht. Mhm. Ging ganz klein los mit einem zweisitzigen Hubschrauber Bell 47. Mhm. Nach 70 Stunden sind wir damals auf die Bell U1C geschult worden. Das war damals ein ganz neuer Hubschrauber, den die Luftwaffe damals neu beschafft hat. Mhm. Nach der Ausbildung wurde ich versetzt nach Landsberg. Mhm. Und meine Aufgabe dort war Gebirgsrettung und Search and Rescue. Mhm. Damals gab es noch keine zivilen Hubschrauber, da hat alles die Luftwaffe gemacht. Das war vom Fliegerischen her sehr interessant und hat mir auch gut gefallen. Das Problem war nur, ich war mit 25 an meinem Enddienstgrad angekommen.
Ah, okay.
Hauptfeldwebel, ja. Und ich konnte nicht Offizier werden, weil ich natürlich kein Abitur hatte.
Ah, okay.
Ich bin dann mit dem Hubschrauber mal hängen geblieben in Fürstenfeldbruck wegen Nebel und traf dort meinen alten Chef von der Sprachenschule wieder. Der war inzwischen Lehrer oder Kompaniechef dieser Schule, die Anfänger ausgebildet hat, die nachher nach USA gegangen sind. Und ich habe ihm mein Leid geklagt, dass ich am Ende bin mit dem Dienstgrad. Und dann sagte er, dann komm doch zu mir als Fluglehrer, weil da hast du um 17 Uhr Feierabend und kannst zur Abendschule gehen.
Mhm, okay.
Auf Hubschrauber waren wir immer 14 Tage an verschiedenen Standorten stationiert und ich hatte keine Chance, Abendschule zu besuchen. Ich habe ein Gesuch geschrieben und komischerweise, da der Personalmangel als Fluglehrer noch größer war wie als Hubschrauberpilot, war ich in 14 Tagen in der Ausbildung zum Fluglehrer.
Der Mangel war ein bisschen deine Karriereleiter, ja. Oder? So von einem Loch ins andere.
Ich hätte gesagt, mit 25 Fluglehrer zu werden, ist schon ziemlich jung. Oder
das Alter hat eigentlich keine Rolle gespielt. Die Qualifikation muss natürlich sein, dass man mit Menschen umgehen kann und dass man ihnen das beibringen kann. Ne? Ich habe gerade vor einem Monat hier eine Feier gemacht mit vielen meiner ehemaligen Flugschüler. Ich wurde am 18. Februar 1975 Fluglehrer. Und
50 Jahre
Fluglehrer.
Ja. Wow.
Das fand ich einen Grund zu feiern.
Herzlichen Glückwunsch nachträglich an dieser Stelle.
Ja, das war ganz interessant. Und dann konnte ich natürlich Bildung nachholen. Und wie ich Bildung nachgeholt hatte, da gab es einen Weg für qualifizierte Unteroffiziere, musste man die Offizierauswahl bestehen. Da gibt es eine Offizierprüfzentrale in Köln, da musste ich hin und dann wird man geprüft. Und dann wurde beschlossen, dass ich genug Kenntnisse habe und von der menschlichen Seite her qualifiziert bin, Offizier zu werden. Und dann habe ich ein Jahr die Offizierschule besucht, die war auch in Fürstenfeldbruck. Und wie ich da fertig war, war ich schon 29 Jahre alt, wurde Leutnant und habe es dann tatsächlich geschafft, noch in die Ausbildung zum Jetpiloten reinzurutschen.
Okay.
Obwohl das Höchstalter damals 27 Jahre alt war.
Und du hast es geschafft, dass du da rein durftest, trotz dieser
Vorhaben. Ja, Mangel wieder. Da war ein Mangel wahrscheinlich.
Ich habe der Personalstelle mit Klage gedroht, weil ich gesagt habe, meine Bewerbung Der Jetpilot war 1970 und ihr
ganz
habt
am Anfang
das verbuckt,
ja,
dass
ja.
ich nicht mit 27 da drin
Klar.
bin. Und dann haben sie mich wohlwollend doch 2 Jahre nach USA geschickt.
Okay, dann bist du mit 29 in Primisweiler geboren, also nicht mit 29 geboren, aber als in Primisweiler geborener, ja. rüber in die USA, um ja. dort die Elite-Ausbildung der Kampfjet-Piloten
ja,
zu machen.
Ich war dann 30 schon.
30, ja.
Im März nach meinem 30. Geburtstag sind wir rübergeflogen nach Texas und haben dort die Jet-Grundausbildung durchlaufen auf T-37 und T-38.
T-37 ist ein Flugzeug, also Kampfflugzeuge.
Das sind Flugzeuge. Die T-37 war ein kleines Jetflugzeug, wo man noch nebeneinander sitzt. Die wird heute nicht mehr verwendet, aber die T-38 ist schon ein Überschallgerät. Das hat schon Mach 1,4 geflogen. Und dort haben wir ein Jahr die Ausbildung genossen. War super Lehrgang. Mussten wahnsinnig viel lernen, aber war gut.
War gut. Waren denn damals alle Piloten, die Kampfjets fliegen wollten, wurden die in Amerika ausgebildet, oder?
Die werden heute noch alle in Amerika ausgebildet.
Ah, okay.
Das einzige Unterschied damals war es ein Vertrag der Deutschen mit den Amerikanern und später wurde der noch erweitert auf europäische. Inzwischen ist es European Fighter Training Course. Ne? Da sind also Türken, Norweger, Spanier, Italiener, alles dabei. Bei uns im Lehrgang waren damals 6 Holländer dabei. Das war der erste Versuch, das auszudehnen auf andere Nationen. Ne?
Wieso Texas? Wieso Amerika? Wieso gibt's keine Ausbildung in Europa?
Ja, in Texas ist das Wetter sehr viel besser und man hat natürlich sehr viel unbewohnte Gegend.
Ah, ja.
Was bei der Ausbildung zum Jetpiloten macht man viel Lärm.
Ja, okay.
Weil damals war ja die einzige Überlebenschance, so tief wie möglich zu fliegen, dass man immer unterm Radarschirm ist.
Okay.
Und wenn man mit so einem Gerät natürlich mit 1000 km/h in 100 Meter Höhe fliegt, ist es nach unten schon sehr laut.
Das ist laut, ja, das kenne ich hier.
Und das Wetter in USA ist halt planbar. Na, da gibt's 360 Tage, wo man fliegen kann. Während in Deutschland kann man vielleicht in 200 Tagen Ausbildung fliegen. Drum wurde das damals in USA gemacht.
Okay. Und das ist Top Gun, so wie wir es aus dem Hollywood
Top
kennen.
Top Gun hat damit noch nichts zu tun, weil damals hat man auf diesen Flugzeugen hat man ja noch nicht gelernt, Bomben schmeißen oder schießen. Okay. Na, die waren nicht bewaffnet. Nach der Ausbildung, nach der Jet-Ausbildung wurde man aufgeteilt auf die zukünftigen Waffensysteme. Ne?
Oh, okay.
Ich war in Texas Lehrgangsbester und durfte mir da das Waffensystem aussuchen und habe mir den Starfighter ausgesucht. Und der Starfighter, die Ausbildung war damals in Luke Air Base, das ist ein Flugplatz in Arizona.
Ja.
Ja, und der Lehrgang dauerte auch 10 Monate.
10 Monate, okay. Ja, war das dann Top Gun?
Da war es denn so, der Beste in diesem Lehrgang, der die besten Werte hatte, wurde Top Gun und den Preis habe ich gewonnen. Ja.
Okay.
Der wahre Mr. Top Gun.
Ja, ich sage, der Tom Cruise hat den gespielt, ich habe ihn gewonnen.
Hast ihn Jetzt kenne ich aus dem Film, dass jeder da einen Spitzname hat. Tom Cruise heißt ja Maverick. Hattest
ja,
du auch einen?
Hatten wir Deutschen nicht.
Nee?
Oh. Nee.
Warst du dann der Hermann einfach?
Wir hatten ein Funkrufzeichen, aber das wurde zugeteilt von der Schule. Das haben die schon gemacht, bevor wir da waren.
Ach so, okay.
Also das wird natürlich ein bisschen filmisch ausge...
Also ein bisschen weniger Glamour, als man...
Ja.
Da war der Iceman, da war der Maverick.
Vor allem viel Arbeit. Ne?
Also, okay, jetzt ist es schon nicht mehr so glamourös.
Da hat man schon viel arbeiten und lernen müssen.
Okay.
Ne? Und man hat ja erst gelernt, das Flugzeug zu fliegen. Dann hat man gelernt, das Flugzeug, Instrumentenflugbedingungen zu fliegen. Dann musste man Formation lernen.
Okay, ja.
Zweierformation, Viererformation. Ja. Ne? Und dann hat man angefangen, dass man auf den Schießplatz ging mit Kanone. Der Starfighter hatte eine Kanone. ein kleines Wunderwerk der Technik. Er war fähig, 6000 Schuss die Minute zu liefern. Ne?
Ja.
Und
das sind 1000
war natürlich
pro 1000 pro Sekunde.
Ja, ja, das war natürlich schon toll, weil man hat ja mit dem ganzen Flugzeug gezielt. Ne?
Und schon wieder wurde, Entschuldigung, wurde meine schlechte Kopfrechenart.
Ja, ja, so. Da wären wir wieder beim Schnapslager.
Ja, genau, ja, man hat diese Kanone in Friedenszeichen ein bisschen reduziert auf 4000 Schuss die Minute. Und zum Üben haben wir sowieso nur immer 100 Schuss bekommen. Und dann war auf dem Schießplatz, war zwei Masten aufgestellt, ein Tuch dazwischen und auf das hat man geschossen.
Okay. Ne?
Es gab verschiedene Anflugwinkel, flach und steil.
War das insgesamt gefährlich, die Ausbildung? Also kommt es da zu Unfällen?
Ich habe es nie als gefährlich empfunden. Mhm. Es war natürlich nicht ganz risikolos, weil wir sind natürlich schon, wir haben Bomben geschmissen in 10 Meter Höhe, ne?
Okay.
Im Tiefflug. Das ist natürlich nicht von A nach B fliegen. Ne? Mhm. Da ist schon von der Art der Fliegerei her ein bestimmtes Restrisiko da. Ne? Aber ich habe das nie als gefährlich empfunden. Ne? Mhm. Wir haben dann die verschiedenen Bomben simuliert. Das waren nur Übungsbomben. Und man hatte auch einen Raketenpott unter dem Flügel, wo man 12 Raketen verschießen konnte. Das hat man alles geübt, ne?
Hattest du da je Vorbehalte, mit so Waffen umzugehen? Ich meine, auf einmal hat man da ja eine ganz schöne Verantwortung, eine ganz schöne Macht mit so einem Geschoss da.
Vorbehalte hatte ich nicht, weil ich immer wusste, ich habe die Hand am Drücker.
Ja.
Also ich wusste immer, dass wenn ich die einsetze, nur wenn es wirklich notwendig ist.
Okay, ja.
Na? Das andere Problem gab es ja nach meiner Rückkehr nach Deutschland. In Memming waren die Flugzeuge ja mit Atombomben bestückt. Die haben nicht den Deutschen gehört, sondern den Amerikanern. Ne? Mhm. Und das deutsche Militär war so großzügig, wenn jemand sagt, da habe ich ein Problem damit, dann wurde er versetzt. Mhm. Man musste also nicht. Ne?
Und bist du dann auch mit Atombomben geflogen?
Nee, wir sind immer nur Bereitschaft gesessen auf einem Flugzeug mit Atombomben.
Okay.
Und die Atombomben, da die den Amerikanern gehört haben, wurden die von Amis bewacht und geflogen ist man damit nie.
Na. Aber du bist in Memmingen geflogen dann?
Wir sind in Memmingen geflogen, aber natürlich nicht mit scharfen Atombomben.
Okay.
Wir haben auch jedes Jahr Programm gehabt, das wir absolvieren mussten, damit man fit ist. Und das hieß natürlich im Jargon Combat Ready. Mhm. Man musste in allen Dingen einfach einsatzbereit sein. Ne?
Das heißt also, dass du praktisch schon so in der Hochzeit des Kalten Kriegs dort theoretisch auf Zuruf auch
in Luftkampf verwickelt worden wärst.
Wir hatten immer 3 Flugzeuge aufmunitioniert mit Atombomben und 3 Piloten saßen 24x7 in Bereitschaft, in 15 Minuten Bereitschaft. Das heißt, wenn Alarm gewesen wäre, hätten wir in 15 Minuten in der Luft sein müssen. Ne? Wir haben direkt neben dem Flugzeug geschlafen. Da gab's ein Bungalow, wo wir geschlafen haben. Ne?
Und wie lange warst du in Memmingen und hast diese Bereitschaftsdienste absolviert? Oder?
Ja, ich bin 1980 in den USA fertig geworden und kam im Frühjahr 81 nach Memmingen. Und dann musste man erst noch einen Lehrgang in Jever machen. Das ist ganz oben an der Nordseeküste, wo man uns praktisch an das europäische Wetter gewöhnt hat.
Weil du ja nur praktisch wunderbare Bedingungen
Wetter,
gewöhnt warst. Schön Wetterflieger sozusagen.
Schön Wetter, ja. Und hier sind wir in Wolken geflogen. Ah. Ne? Wir haben mal ganz interessante Flüge eigentlich gehabt. Wir sind nachts geflogen und haben navigiert mit unserem Wetterradar und sind da in 150 Meter Höhe quer durch Deutschland geflogen. Ne?
Das hat
bei jedem Wetter. Das war schon anstrengend.
Also ich habe in den 90ern in Kislek gelebt und da ist hin und wieder mal so einer über meinen, da hättest du drin sitzen können.
Ja, schon, aber das war damals, Österreich war ja neutral, da gab es für die Jetflieger eine Grenzabstandslinie, die wir eigentlich nicht, okay. Und da war Kislek gerade auf der Grenze, also Kislek haben wir selber eigentlich kaum überflogen.
Okay.
Das haben eher die Amis mal gemacht, die ja auch viel in Deutschland geflogen sind, die haben sich nicht so an die Regeln gehalten.
Okay, dann kann ich also da nur auf die Amis böse sein für den Lärm. Aber waren da nicht auch in Memmingen Tornados stationiert? Waren
später.
Das nur später dann?
Später. Ja, in Memmingen, das war ganz lustig. Nachdem ich aus USA weg bin, wurde die Ausbildung der Scharfhalter eingestellt, weil die natürlich sehr kostspielig waren. Man sagt, ja, in 10 Jahren gibt es die Scharfhalter eh nicht mehr. Mhm. Aber kaum war ich in Deutschland, haben sie festgestellt, wir haben uns verplant. Es gehen so viele Leute in Pension, dass wir doch noch
der Bundeswehr.
Piloten ausbilden müssen. Und ich habe gleich hier geschrien, wie es darum ging, wer will Fluglehrer werden auf Scharfhalter?
Okay.
Ich war ja vorher schon Fluglehrer. Ne?
Ja.
Und dann habe ich die Fluglehrerausbildung auf Scharfhalter gemacht. Und wir haben dennoch Anfänger nach dieser Schulung in Texas in Memmingen auf Scharfhalter geschult. Einer meiner Schüler, habe ich noch Kontakt, ist inzwischen 2-Sterne-General.
Ach, aber beim Bundeswehr?
Der ist bei der Luftwaffe geblieben. Ne?
Jetzt muss ich vielleicht hier ganz kurz mal einschieben. Der Starfighter ist von der Firma Lockheed, eine F-104. Und die kann Mach 2,2 fliegen. Habe ich zumindest.
2,2, aber da gab es noch ein anderes Limit, wenn die Eingangstemperatur durch die Geschwindigkeit 100 Grad erreicht hat, mussten wir auch aufhören.
Okay.
Also das war mal je nach Temperatur Mach 2 oder auch höher, ne?
Zweifache Schallgeschwindigkeit ist das. Das sind dann was?
2500
km/h. Boah. Und das hast du auch gemacht?
Ja.
Aber in Texas das, oder auch hier? Kann man das in Europa?
Nee, haben wir auch hier gemacht, aber natürlich ist es sehr mit sehr viel Lärm verbunden, weil ich da immer einen Überschallknall hat. Mhm. Wir haben das bei uns nur gemacht über 12 Kilometer Höhe. Und wenn wir das mit Schülern tiefer geübt haben, dann sind wir nach Portugal gegangen und haben das da aufs Meer hinaus geübt, wo wir keine Menschen belästigen.
Ja, okay. Ja. Jetzt war es so, der Starfighter hatte vor allen Dingen in Europa einen schlechten Ruf, weil ziemlich viele Flugzeuge abgestürzt sind. 44 habe ich recherchiert und viele Piloten haben auch ihr Leben verloren dabei.
Mein Gefühl war der Starfighter ein gutes Flugzeug.
Ja.
Es gibt zwei Dinge, die man berücksichtigen muss. Erstens haben die Deutschen damals 1000 Starfighter gekauft. Nicht wie heute, wenn sie von einer F-35 reden und freuen sich, wenn sie 35 Flugzeuge kaufen. Ja, ja. Es gab damals 1000 Starfighter. Der hat noch, der Kaufvertrag hat der Franz Josef Strauß unterschrieben, wie er Verteidigungsminister war.
Ja.
Und ich habe vorher schon gesagt, wir sind ja nicht spazieren geflogen, sondern haben einsatzmäßig geübt und das hat natürlich ein Restrisiko beinhaltet und da gab es dann Unfälle.
Ja, okay. Ja,
aber die Unfälle, ich kann mich erinnern, da wurde aufgrund der Unfälle dann die Phantom beschafft, weil ich gesagt habe, zwei Triebwerke, zwei Piloten. Aber wenn man dann die Unfallrate pro 1 Million Flugstunden betrachtet, war die genauso hoch.
Okay.
Also die Unfallrate kam nicht vom Flugzeug her, sondern von der Aufgabe.
Okay, das heißt, die Relation war im Vergleich zu anderen Flugzeugen nicht höher, sondern einfach die schiere Masse an Flugzeugen, die wir hatten, hat auch zu einer...
Ja, ich weiß, dass die Unfallrate, zum Beispiel der Mirage der Franzosen, war noch höher.
Mhm.
Aber wie gesagt, das lag nicht am Flugzeug, sondern an der Aufgabe.
Okay.
Ne?
Kannst du dich mal an Situationen erinnern, wo du irgendwie im Cockpit schon dein Testament gemacht hast und gesagt hast,
Nein. Ich hatte ein paar schwierige Situationen. Ich habe einmal die räumliche Orientierung verloren. Es war natürlich so, als Fluglehrer auf dem Starfighter, das ist noch eine andere Sache wie heute Fluglehrer, da sitze ich ja im anderen Flugzeug und fliege hinterher. Ne?
Ja.
Und da habe ich bei meinem Nachteinsatz mal die Orientierung verloren. Da wusste ich räumlich nicht mehr, wo ich bin. Ne? Aber wenn man gut ausgebildet ist, ich habe dann einfach hochgezogen und in 3000 Meter aus den Wolken gekommen und dann war es wieder okay. Ich hatte mal einen Zusammenstoß mit einem Vogel nachts, aber da konnte ich auch noch zurück nach Memming fliegen und unbeschadet landen. Aber das waren bei mir die einzigen zwei Situationen, die mal kritisch waren.
Bist du aus dem Dienst bei der Luftwaffe dann ganz regulär ausgeschieden aus Altersgründen oder wie kam dann der Wechsel zur zivilen Luftfahrt?
Diese Laufbahn für Jetpiloten heißt BO41, Berufsoffizier mit besonderer Altersgrenze 41.
Okay. Ja.
Man hat die alle mit 41 in Rente geschickt. Es gab auch viele, sagen wir, die dann schon eingeschränkt fähig waren, aber ich hatte das Gefühl eigentlich nie. Ich musste ja noch, 1987 wurde der Starfighter in der Luftwaffe abgeschafft. Wir waren in Memming die Letzten. Und ich hätte dann Fluglehrer auf Tornado werden sollen, in England aber. Und ich wollte aus verschiedenen Gründen nicht nach England. Dann habe ich mir was anderes gesucht und habe in Lechfeld noch 3 Jahre den Hansa-Jet geflogen. Das ist ein Flugzeug, das kennen nicht viele. Das ist ein deutsches Produkt, das sollte eigentlich mal ein Business-Jet werden. In der Luftwaffe hatten wir Maschinen vollgestopft mit Elektronik und haben die eigenen Truppen geschult in Elektronik-Warfare. Ja, und das Flugzeug habe ich geflogen bis zu meiner Pensionierung.
Was ist denn der Electronic-Warfare für diejenigen, die es nicht wissen?
Ja, ich kann zum Beispiel Radar stören. Okay, ich kann die ganzen Funkverbindungen stören, ne?
Okay.
Also das ist hochdefizil.
Ja.
Und wir haben 3 Ingenieure hinten drin sitzen gehabt, die waren da Spezialisten drin, ne?
Okay.
Also wir haben viel mehr Dinge gekonnt, wie öffentlich
bekannt
war. Und man wollte auch nicht, dass es bekannt war, weil der damalige Feind im Osten natürlich nicht wissen sollte, was wir alles können.
Okay. Aber das hättest du noch länger machen können?
Also, nee, auch nicht. Weil, wenn ich bei der Luftwaffe hätte bleiben wollen, dann hätte ich müssen in den Generalstab gehen, ne?
Ach so.
Und das wollte ich nicht, weil damit wäre die Fliegerei zu Ende gewesen.
Okay. Ne?
Und ich wollte unbedingt weiterfliegen.
Und bist dann zur Lufthansa?
Ja, dann habe ich aber in den letzten Jahren und die Lizenz, wenn man von der Luftwaffe weggeht, kriegt man einen Privatpilotenschein ohne Nachtflugberechtigung, wenn man vom Starfighter kommt. Ne, ist ein bisschen.
Also Raketen feuern darfst du,
ist ein bisschen lächerlich. Der Witz war, wie 1990 die Vereinigung war, haben die NVA-Piloten einen Berufspilotenschein gekriegt und die Westdeutschen einen Privatpilotenschein.
Okay.
Und dann haben die Westdeutschen geklagt und haben dann auch einen Berufspilotenschein gekriegt. Ich habe die letzten 2 Jahre dann den Verkehrspilotenschein erworben. Das ist sehr viel Theorie gewesen. Die Praxis wurde mir geschenkt, weil das Flugzeug, der Hansa-Jet, den ich hatte, der hatte eine Zulassung als Verkehrsflugzeug. Ich musste also nur die Theorie lernen. Ne? Also Verkehrspilotenschein, die komplette Theorie sind 13 Fächer.
Ja.
Und der Fragenkatalog, wenn man den mal anschauen will, der hat 13.000 Fragen.
Ne? Okay. Und die hast du verinnerlicht?
Ich habe mit meinem Kollegen zusammen haben wir gelernt.
13.000 wow. Fragen. Das erzähle ich mal meiner Tochter, die macht gerade einen Führerschein und jammert.
Ja, ja. 2 Theoriestunden, also den gell?
Kfz-Führer.
Ja, schon klar.
Während ich Hansa-Jet geflogen habe, sind wir einfach mal in Bremen gelandet und sind Verkehrspilotenschule der Lufthansa und sind dort mit den ganzen Leitsordner, wo die ganzen Inhaltsstoffe drin waren, die wir lernen mussten, haben wir mitgenommen.
Okay.
Und dann habe ich mit dem Kollegen gelernt, abends und frei. Wir haben ja, sind ja nicht nur geflogen, weil wir mal wieder Zeit haben, haben wir gelernt. Und wie ich das Gefühl habe, wir schaffen das, haben wir uns in Braunschweig beim Luftfahrtbundesamt zur Prüfung angemeldet und haben bestanden. Dann gab es noch ein Limit. Ich habe mich ja inzwischen informiert, was die Lufthansa oder andere Firmen haben wollen. Wenn man aus dem Gebiet Europa rausfliegen will, brauchte man noch eine Langstreckenflugberechtigung.
Okay.
Das waren nochmal 5 Fächer, nochmal 5 Leitsordner voll. Das habe ich dann gemacht. Mein Kollege hat sich das gespart, aber der durfte dann dieses Gebiet nicht verlassen.
Okay.
Na, und ich konnte auch Langstrecke fliegen.
Wie ist das denn, wenn man viele Jahre lang in einem Cockpit von einem Kampfjet gesessen ist, wenn man dann auf einmal in einem Cockpit von einem zivilen Flugzeug sitzt? Fehlt da was? Nein. Ist das langweilig?
Nein. Das Aerodynamik ist die gleiche. Na, es ist natürlich ein ganz anderes Gefühl. Der Vorteil ist, bei der Lufthansa werde ich natürlich alle 20 Minuten gefragt, ob ich Hunger oder Durst habe.
Okay.
Das ist immer Kampfjet nicht passiert. Ne? Na, aber von der Fliegerei her ist es natürlich schon anders, weil von der Aufgabe her, wir fliegen nach A nach B und Sicherheit ist das oberste Gebot.
Ja.
Nicht die Aufgabe, Bomben zu schmeißen oder auf Panzer zu schießen oder solche Dinge. Ne?
Ja.
Also Sicherheit ist das oberste Gebot. Ich habe dann nach der Luftwaffe in München Arbeitsvertrag unterschrieben bei German Wings.
Mhm.
Das war die einzige Airline, die mir einen Arbeitsplatz in München angeboten hat. Und habe dort die Ausbildung gemacht. Die Theorie haben wir in Schweden gemacht und die Simulatorausbildung in Zürich bei der Swiss. Und nach der Ausbildung habe ich einen Flug gemacht von München nach Paris und zurück. Und wie wir gelandet sind, war die Firma Konkurs.
Okay.
War natürlich traurig.
Ja.
Aber daher kommt der Name meiner Flugschule. Wir saßen nämlich da abends zusammen nach dem Konkurs. Ich weiß, neben unserem Betriebsgebäude war ein Wienerwald und da saßen wir zusammen und haben natürlich ganz traurig ein Bier getrunken und nach dem dritten Bier habe ich gesagt, so, jetzt gründe ich eigene Airline und die heißt Herman Wings.
Großartig, ja? Das ist ein toller Name und jetzt kann sich auch keiner mehr beschweren, ist ja keiner mehr da,
Germany. Nee, doch, die gibt's ja wieder.
Die
Lufthansa hat den Namen nachher gekauft für 700.000 Euro.
Boah.
Und benutzt ihn ja auch heute. Ne?
Und die haben sich nie gemeldet, dass du
Herman Wings ist ja Herman Wings, ist nicht German Wings.
Das ist jetzt auch nicht die unmittelbare Super. Konkurrenz wahrscheinlich.
Nee, genau.
Es war, am nächsten Tag war es aber so, damals war überall Pilotenmangel und am nächsten Tag bin ich nach Frankfurt geflogen und ich hatte ja schon die Einstellungsprüfung für Condor gemacht und bin am nächsten Tag nach Kelsterbach, war der Firmensitz, gefahren und habe einen Arbeitsvertrag bei Condor unterschrieben.
Okay.
Dann ging es natürlich wieder los mit Ausbildung. Die Condor hat mich zuerst auf Boeing 737 geschickt. Das heißt, Theorie erst, dann Simulatorausbildung, dann Flugtraining und dann Training auf den Passagierflügen, macht man ja ein Training noch. Ne? Ja, und dann war ich Co-Pilot auf Boeing 737, bin in Europa rumgeflogen. Nach einem Jahr haben sie mich umgeschult auf Boeing 757. Ich konnte schon international fliegen, also da sind wir schon Bangkok, Anchorage geflogen. Ne? Und dann kam noch die Boeing 767 dazu, das war ja ein richtiges Langstreckenmuster. Und bei Condor hatten wir das Glück, dass wir beide Muster gleichzeitig fliegen durften.
Ne? Aber dann bist du auch ganz schön rumgekommen.
Ja.
Ja, aber wie hast du es dann überhaupt zu Frau und Kinder geschafft, wenn du nur lernen, Lehrgänge selber,
du hast gelernt.
Kaum familienfreundlicher Beruf wie Pilot. Zwei Piloten arbeiten 15 Tage im Monat. Sagen Sie mir mal ein anderer Angestellter, der 15 Tage im Monat zu Hause ist. Ne? Also man denkt immer, Piloten sind nur unterwegs. Nee, die sind auch zu Hause.
Ne? Also sie sind mal unterwegs, aber dann eben auch intensiv
Quality Time. Sie sind unterwegs und sind dann zu Hause. Ja. Ne? Es gibt natürlich Firmen, die sagen wir, mehr ausnutzen wie Condor und Lufthansa.
Mhm.
Ne? Aber eigentlich ist der Beruf familienfreundlich.
Okay.
Und das hat sich auch gezeigt, wie ich habe ziemlich spät Kinder bekommen. Immer, wie die Kinder klein waren, habe ich Teilzeit gearbeitet und da hat die Lufthansa super Modelle angeboten.
Ja.
Da war ich noch mehr zu Hause. Aber ich muss noch sagen, ja, wie kam ich von Condor zu Lufthansa?
Mhm.
Das war ganz lustig. Ich habe nie damit gerechnet, dass ich zu Lufthansa komme, weil die Lufthansa hatte damals auch ein Einstellungsalter von 27.
Ah, okay.
Höchstes, ne? Und die Vereinigung Cockpit ist die Gewerkschaft der Lufthansa-Piloten. Die hat sich damals beschwert, dass der Wachstum hauptsächlich bei Condor stattfindet.
Mhm.
Und man konnte dort natürlich viel schneller Kapitän werden wie bei Lufthansa. Dann haben sie mit Streikandrohungen und Gesprächen erreicht, dass auch Lufthansa-Piloten wieder bei Condor fliegen konnten. Und Condor hat aber damals in Verhandlungen gesagt, wir haben 12 Piloten bei uns, denen haben wir zugesagt, dass sie Kapitän werden. Und ich war die Nummer 1 auf der Liste. Und dann wurde ein Vertrag gemacht, dass von allen Kapitänsausschreibungen, die es Condor Lufthansa weit gab, diese 12 Mann auf der Liste die Primzahlen der Ausschreibung bekommen haben. Ich war die Nummer 1, da hat die VC dann noch gestritten, ob 1 eine Primzahl ist. Aber es war ganz lustig, ich kam vom Flug zurück von Mauritius am Donnerstagabend und da lag ein Brief da, dass ich am Montag beginne bei Lufthansa Kapitänstraining auf Boeing 737. Was lustig war, am Freitag kam wieder ein Brief, dass ich jetzt nicht auf 737 gehe, sondern auf Airbus 320. Mhm. Und ich habe dann angerufen, habe gesagt, ich bin am Montag da, das Flugzeug ist mir egal. Ja, also Kapitän ist mir wichtiger wie Flugzeug. Ja, dann bin ich am Montag nach Frankfurt und habe begonnen mit der Ausbildung auf Airbus 320. Das war ganz lustig, man geht in Simulator, Theorie wieder. Im Simulator muss man natürlich das neue Flugzeug lernen und ich bin ja vom rechten Sitz auf den linken gewechselt, ne? Mhm. Und als Kapitän hat man natürlich auch viel mehr Verantwortung. Auch diese ganze Vorschrift muss man lernen, ne?
Okay.
Weißt noch, das Flugbetriebshandbuch, wo alles drinsteht, was man können und wissen muss, hat 780 Seiten gehabt, ne? In Englisch.
Also die Hälfte deiner Zeit war wirklich Lernen, oder?
Ja, lernen. Also die Hälfte meines Lebens war eigentlich ja. Lernen. Das war ganz interessant. Nach dem Simulator muss man im Simulator eine Prüfung machen. Und dann, wenn man die Prüfung hat, kriegt man schon den Airbus in die Lizenz eingetragen. Und dann geht man mit einem Fluglehrer, der auf dem rechten Sitz sitzt und fliegt schon Passagiere. Mhm. Also macht ganz normal Linienflugdienst. Ne? Mhm. Wenn der Fluglehrer irgendwann das Gefühl hat, ich beherrsche das, rutscht der nach hinten und setzt einen normalen Co-Piloten vorne hin. Mhm. Das dauert so 2-3 Monate, wo man jeden Tag so Kurzstreckenflüge macht, manchmal 5 Flüge am Tag. Und zum Schluss der Kapitänscheck war eine Woche mit einem Prüfer unterwegs und dann ist man Kapitän, ne?
Man hat ja eine ganze Menge Verantwortung. Wie viel Passagiere hattest du in deinen Maschinen dann?
Ja, im Airbus 320 waren es 135,
135
waren es 180, ja. Ne? Boeing 767 waren es 265. Verantwortung, komischerweise hatte ich nie das Gefühl, dass das für mich ein Thema ist. Mhm. Ich wurde oft von Passagieren angesprochen und habe immer gesagt, es ist Glück, dass ihr mit mir fliegt, weil ich passe auf mich am besten auf.
Okay, ne? Verstehe.
Wie viel dahinter mir profitieren davon, ist mir eigentlich egal. Ne? Aber ich will ja abends wieder zu Frau und Kindern nach Hause kommen. Ne?
Gut, ist ein gutes Argument. Aber dennoch musst du ja, ich meine, wir reden ja von den ganzen Dingen, die du lernen musst und den Ausbildern, die neben dir sitzen, das macht man ja nicht, um das Möglichste anstrengend zu machen, sondern weil da geht's um die Leben von vielen Menschen und die Luftfahrt will sehr, sehr, sehr sicher sein. Ne? Es ist ja, auch das sicherste Verkehr.
Also da muss ich sagen, war Lufthansa natürlich ausgesprochen gut. Die Sicherheitskultur, die wir haben, war outstanding, ne? Also da wurde natürlich in der Ausbildung sehr viel mehr Wert gelegt wie bei anderen Billig-Airlines, sage ich mal.
Ja.
Na, die Ausbildung war länger, umfassender und auch wie geht man mit Fehler um, ist bei der Lufthansa die Fehlerkultur bedeutend besser ausgeprägt wie bei anderen Airlines. Ne?
Fehlerkultur, ich meine gut, ein Fehler als Pilot ist natürlich
Fehler,
gravierend, oder?
Man muss ja eins klar sein, auch die da vorne drin sitzen, sind Menschen.
Ja.
Und Menschen machen Fehler.
Ja.
Also das Sicherheitssystem ist schon mal, dass 2 Leute drin sitzen. Ja. Ne? Und wenn der Kapitän Fehler macht, dann muss der Co-Pilot laut geben und sagen, du machst keinen Fehler.
Ja. Und das eingestehen, dass das ein Fehler ist und okay, ja, hier geht's jetzt nicht um mich.
Und bei Lufthansa war es so, wir haben ja Co-Piloten gezüchtet, die das gesagt haben.
Okay.
Ich war später mal in der Türkei 3 Jahre, da durften die Co-Piloten den Mund nicht so aufmachen. Ne?
Okay.
Ich weiß noch, ich wurde am 8. September 1994 wurde ich Kapitän und dann laufe ich in Lufthansa durch den Keller und da war nicht mehr Ausschreibung, wo man Kapitäne sucht und was. Da sehe ich eine Ausschreibung. Es werden Fluglehrer gesucht für Airbus 320. Da habe ich mich sofort beworben. Und dann haben natürlich meine Kollegen gesagt, du hast einen Vogel, die nehmen dich nie, du bist ja ganz neu.
Ja.
Und da gab's natürlich auch ein Auswahlverfahren und sie haben mich genommen.
Okay.
Nach 4 Wochen als Kapitän war ich schon in der Ausbildung zum Ausbildungskapitän.
Aber haben damals so Kollegen, haben die dann auch drauf geschaut, so was deine vorherige Karriere war? Haben die gesagt, Mensch, wow, du warst Kampfjetflieger oder waren alle Kampfjetflieger oder?
Nee, das nicht. Also man muss sagen, die Lufthansa war eher gegen diese Kampfjet-Piloten eingestellt, weil sie immer gesagt, das sind alles Hasardeure
und
die passen nicht in unsere Kultur.
Okay.
Was meiner Meinung nach nicht gestimmt hat, das waren einfach Vorbehalte der Lufthansa, weil sie eigentlich gar nicht wussten, was wir für fliegerische Qualitäten hatten. Mhm.
Also auch Kampfjet-Piloten haben Ressentiments, mit denen sie kämpfen müssen.
Ja, hatten wir auch. Ne? Aber das war interessant. Ich war dann mit Begeisterung Ausbilder.
Ja.
Und habe gleich, man muss diesen Lehrgang machen. Man muss dann 2 neue Piloten im Simulator ausbilden, die ganze Theorie beibringen. Und dann muss man natürlich auch im Flugzeug gleich wieder lernen, auf der rechten Seite zu fliegen, ne? Das darf ein normaler Kapitän darf nicht rechts sitzen, weil da ist ja, man fliegt den Airbus mit dem Sidestick mit der rechten Hand rechts und links mit links, ne? Ist also gleich ein Unterschied. Das muss man alles lernen.
Okay.
Und ich muss sagen, diese Ausbildertätigkeit bei Lufthansa hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Wenn man damals kamen die ersten Frauen ins Cockpit und es gab Vorbehalte von Kollegen, von Elternkollegen, die wollten keine Frauen ausbilden. Ich habe das wahnsinnig gerne gemacht. 21-jährige Mädels auf dem Airbus ausbilden, das war einfach fantastisch, wenn man gesehen hat, wie die aufblühen, denn wenn sie das können. Ne? Mhm. Es war lustig, ich habe dann 1998 im Frühjahr habe ich gehört, Condor kauft Airbusse. Und ich muss sagen, ich bin sehr gerne bei Condor geflogen, weil das Klientel war ganz anders. Ist natürlich, wenn man auf der einen Seite Businessgäste hat, auf der anderen Seite Touristen. Die Touristen sind viel besser drauf wie die Geschäftsleute. Ne? Dann bin ich wieder zu Condor gegangen und habe gesagt, hey, wenn ihr einen Flottenchef braucht für den Airbus 320, das mache ich.
Okay.
Dann habe ich lange nichts mehr gehört, bis ein Anruf kam mal von Condor, komm doch mal vorbei. Und dann hatte ich ein längeres Gespräch mit der Geschäftsleitung und der Aufsichtsrat war dabei von Condor. Und dann sagten sie zu mir, mit den Airbussen gründen wir eine eigene Airline, die heißt Condor Berlin, und haben gefragt, wärst du dort auch bereit, Flugbetriebsleiter zu machen? Und da ich dann noch nicht wusste, was man da alles zu tun hat, habe ich ja gesagt. Ja, und dann ging ich, Anschluss zu dem Gespräch, ging ich eigentlich gleich in den Simulator und habe die ersten 4 Piloten für Condor Berlin ausgebildet. In der Zeit das Flugbetriebshandbuch geschrieben. Das musste ich als Flugbetriebsleiter schreiben. Ich habe das nicht neu erfunden, man klaut das schon ein bisschen zusammen. Ne? Und das muss dann vom Luftfahrtbundesamt genehmigt werden. Wie die ersten 4 Piloten ausgebildet waren, war der erste Airbus für uns in Toulouse fertig. Dann bin ich nach Toulouse geflogen und habe den geholt.
Okay.
Na?
Wir sind jetzt so langsam schon auf der Endgerade.
Flugschleife nochmal zum Bodensee und
genau,
zu einer gewissen Maschine, einer legendären.
Ganz
und
genau.
Wie ist das Flugwetter über dem Bodensee und so?
Genau, also wir haben noch ein bisschen Zeit. Ich wollte nur sagen, wir sind langsam im Landeanflug.
Ja, ja.
Aber was wir natürlich wissen wollen, ist, wie kommt man denn jetzt eben vom Kampfjet über einen Airbus zu einer Dornier DO24? Das ist ja am Bodensee, sind die Dornier-Flugzeuge natürlich legendär.
Der Witz war immer, da ich ja Hubschrauber geflogen habe, ich habe schon während der Hubschrauberausbildung angefangen, privat Flächenflugzeuge zu fliegen. Und habe dann 1972 schon angefangen, in Flugschule in Augsburg Theorieunterricht zu geben.
Okay.
Und Für mich war immer, wenn da ein neues Flugzeug im Hof stand, habe ich das geflogen. Vor, ich glaube, naja, fast 20 Jahren. Im Winter bin ich immer mit Ski geflogen. Da haben wir hier eine Piper gehabt mit Ski dran. Und da habe ich auf dem Skifliegertreffen in Kempen mal den Chefpiloten von Red Bull getroffen. Und wir haben uns gleich gut verstanden. Der hat mich dann eingeladen und dann habe ich bei Red Bull etliche verschiedene Flugzeuge fliegen dürfen. Die haben ja 32 verschiedene Flugzeuge.
Okay, also Doppeldecker Flugzeuge, und sowas alles.
Alte, ja, die haben eine DC-6 und alles Mögliche. Und die haben auch eine Caravan auf Schwimmer gehabt. Und da war immer ein Event am Wolfgangsee. Und da war ich dabei und da war Irene Dornier mit der Do 24 am Wolfgangsee. Und er hatte ein Problem mit einem Triebwerk. Das hat das Gas nicht voll angenommen. Mhm. Ne? Und da sagt der Chefpilot von Red Bull, er fliegt doch nach Salzburg, dann können wir da mit Arbeitsbühnen gucken, was da fehlt. Und ich wollte eigentlich nur mal mitfliegen mit der Do 24. Und dann habe ich gesagt, ich gehe mit und helfe. Dann bin ich hinten drin mitgeflogen und dann haben wir das gefunden, den Fehler. Und dann sagt er, oh, komm, wir wechseln gleich noch Öl, wenn wir schon da sind. Und wir haben festgestellt, wir zwei können miteinander arbeiten, ohne viel zu reden.
Okay.
Und wie wir fertig waren, sagt er zu mir, magst du zurückfliegen an Wolfgangsee?
Mhm.
Und da habe ich natürlich nicht nein gesagt. Okay. Ne? Ich bin Salzburg gestartet, am Wolfgangsee gelandet und habe wirklich eine super Landung hingekriegt. Und seitdem sind wir befreundet.
Ist es die einzige Maschine, die da?
Die Do 24, ja. Da gibt's nur noch eine flugfähige, die steht im Moment am Dornier-Museum in Friedrichshafen.
Wurdest du da schon drauf angesprochen von Piloten? Mensch, du hast dieses Privileg gehabt, mit so einem Ding will ich auch mal fliegen, ja?
Ja, ja. Aber es ist natürlich schwierig, vor allem in Deutschland, die Genehmigung auf dem Bodensee zu landen.
Ja.
Die Behörden sind nicht gefüllt mit Entscheidungsträgern, sondern mit Bedenkenträgern.
Okay,
ne?
Okay.
Also am Comer See dürfen wir immer landen, ne? Am Bodensee nicht.
Okay. Ja. Also steht die eher rum und.
Ja, ja. Aber wir wollen sie schon dieses Jahr nochmal fliegen, ne?
Ja?
Ja, ich fliege auch andere Wasserflugzeuge, viele. Ich bin auch Fluglehrer auf Wasserflugzeuge, ne?
Und. Was du fliegen kannst, unterrichtest du auch,
da,
oder?
Da ich mit dem Irene Dornier befreundet, der ist vor 30 Jahren auf die Philippinen ausgewandert und hat dort eine Airline gegründet und hat einen luftfahrttechnischen Betrieb. Okay. Und im Winter, wenn hier nichts los war, war ich immer bei ihm auf den Philippinen. Und der Vorteil ist, der hatte zwei Hubschrauber, die man fliegen kann, der hatte Wasserflugzeuge, der hat einen Alpha-Jet privat, den man fliegen kann. Also da kann man immer Spaß haben.
Super. Ne? Kannst du noch ein bisschen was über den Luftraum am Bodensee sagen? Wie ist denn der eigentlich? Ist der voll? Sind da viele unterwegs? Ist das ein schöner Luftraum?
Also der Luftraum am Bodensee ist nicht überfüllt.
Ja.
Nee, man hat natürlich hier schon viele Privatflugzeuge, weil natürlich alle, die von Leukirch, Augsburg aus fliegen, am Bodensee fliegen. Meine Route ist eigentlich eher in die Berge.
Mhm.
Also seit der Zeit, wo ich mit dem Hubschrauber Gebirgsrettung gemacht habe, liebe ich die Berge und ich kann den Menschen wahnsinnig viel Freude machen durch Gebirgsflüge. Ich kenne auch jede Hütte von hier bis zum Watzmann.
Okay.
Und die Leute sind immer baff erstaunt, was ich alles weiß. Ich mache auch mit Piloten bis Hamburg, Berlin Alpeneinweisungen, wenn ich immer von hier nach Zell am See fliege und über die Dolomiten zurück. Also das sind so die Highlights hier. Bodensee selber, wenn die Leute bei mir einen Rundflug machen wollen, eine Stunde, dann sag ich immer, flieg in die Berge, du hast viel mehr Eindrücke wie um den Bodensee.
Mhm. Wenn ich bei dir in die Fluggarage schaue, was steht denn da Schönes?
Also wir haben hier in Wildberg 22 Flugzeuge stehen, drei gehören mir.
Mhm.
Ich habe zwei deutsche Produkte, eine Remus, auf der schule ich, und eine habe ich noch gekauft, damit meine Schüler ein Flugzeug haben zum Ausleihen.
Mhm.
Na, und letztes Jahr habe ich mir einen Traum erfüllt und habe mir einen kleinen Hubschrauber gekauft.
Der in Kisleck gebaut worden.
Der in seiner Heimat gebaut wurde, vom Landwirt. Muss man mal sagen, ne?
So
Landwirt war ganz interessant, wie ich den geflogen habe und habe ihn dann gefragt, was hast du denn gelernt? Dann hat er gesagt, melken und mästen. Und den habe ich gekauft letztes Jahr und bin in geflogen und das Problem war ja, ich war kein Fluglehrer für Hubschrauber.
Das war die einzige Disziplin, die mich.
Ja, ich bin Fluglehrer auf Flugzeug, Airbus, Starfighter, Wasserflugzeug, aber nicht Hubschrauber. Und jetzt habe ich im Dezember einen Lehrgang gemacht und jetzt bin ich auch Lehrer auf Hubschrauber. Habe jetzt den ersten Schüler letzten Sonntag geschult und der zweite kommt jetzt am Freitag.
Okay. Ja. Also, was du fliegen kannst, unterrichtest du auch. Bist du schon mal Zeppelin geflogen?
Nein.
Ah, haben wir eins entdeckt, was er noch nicht...
Ich kenne einen Zeppelin.
Ich schon, ja.
Ich kenne einen Zeppelin-Pilot, der nebenbei auf Hubschrauber fliegt. Aber irgendwie hat mich das komischerweise nicht gereizt.
Das ist zu langsam, oder?
Ja, wahrscheinlich zu langsam. Ja, wobei
zwei unterwegs ist, der kann ja mit dem Zeppelin...
Ja, mit dem Hubschrauber fliege ich ja auch nicht so schnell.
Ja, ja, ne? Ja.
Da ist ja mehr.
Aber da hast du natürlich mehr Bewegungs-
und natürlich da in die Berge fliegen ist noch imposanter. Ne?
Aber ist das auch irgendwie was Schönes, wenn man über den Bodensee fliegt und da ist der Zeppelin in der Luft und da ist noch andere in der Luft? Also ist das irgendwie auch?
Ja, das ist schön. Ich freue mich natürlich immer auf Rundflügen, wenn wir den Zeppelin sehen und manchmal, der weiß auch, auf welcher Frequenz wir sind, dann reden wir kurz miteinander. Ne? Was natürlich das Schönste ist, vor allem wenn ich mit Passagieren fliege, dann sehen die, in was für traumhaft schönen Gegend wir wohnen.
Naja.
Und ich erzähle den Leuten dann immer, wenn wir hier leben und fliegen können, wir haben überhaupt keinen Grund zu jammern. Na, die Gegend ist nur schön. Und ich sag den Leuten immer, das Geheimnis des Lebens ist doch glücklich sein. Und ich sag, nimm dir einfach jeden Tag 5 Minuten Zeit zum glücklich sein. Und für mich ist die Zeit glücklich sein, wenn ich fliegen kann. Gestern habe ich ein Flugzeug geholt, das in der Werkstatt war für die Inspektion. Ne? Die sind in Aalen, da fliege ich 1 Stunde hin. Ich habe einen Kollegen, der hat mich hingeflogen. Ich bin mit dem Flugzeug wieder zurückgeflogen mit dem anderen und dann geht's mir gut.
Wie ist denn jetzt, das wollte ich noch fragen, weil wir sitzen hier am Flugplatz Wildberg in Weißensberg. Gibt's hier viele Flugplätze, zu viele Flugplätze, zu wenige Flugplätze? Wir haben ja den Flughafen Friedrichshafen, der ja immer auf der Kippe ist, immer so schwierig. Memmingen ist irgendwie glückselig, weil die haben ja ohne Ende Flugbewegungen. Aber wir haben diese vielen kleinen, wir haben Segelflugplätze.
Also es gibt eigentlich, sage ich mal, fast genug Flugplätze. Zum Schulen gehe ich immer nach Tannheim, aber es gibt in Kislik auch einen Segelflugplatz, in Isny gibt es einen, in Agatazell. Es gibt schon Flugplätze. Was in Deutschland schlimm sind, sind die Behörden, die uns einschränken. Und muss sagen, es gibt auch so eine Neidkultur. Meine Flieger machen ja keinen Lärm mehr. Ne? Meine Flugzeuge wurden gemessen, Lärm, die machen 63 Dezibel. Ne, ein Flugzeugmotorrad darf im Standgas 93 haben. Ne? Und trotzdem beschweren sich die Leute über Flugzeuge, obwohl wir eigentlich viel leiser sind wie jeder Rasenmäher und alles. Ne? Also von daher ist Deutschland schwierig. Andere Länder, ich habe ja gesagt, ich bin im Winter auf den Philippinen, da ist die Freiheit pur. Da kann ich mit dem Hubschrauber landen, wo ich will und muss nicht eine Behörde vorher fragen, ne?
Ja gut, aber es kann vielleicht auch nicht jeder so präzise fliegen wie du. Und
also in Frankreich zum Beispiel darf jeder Hubschrauber auf jedem Grundstück landen, wenn der Grundstückseigentümer zustimmt. Ja. Ich habe jetzt bei der Regierung nachbefragt für eine Außenlandegenehmigung, weil ich bei der Ausbildung Außenlandung machen muss, haben sie mir nicht genehmigt. Dann sage ich zu der Behörde, ja, so, wenn der Rettungshubschrauber später kommt, da erwarten Sie, dass der Pilot da landen kann. Sag ich, wo soll er es denn lernen, wenn ich es in der Schule nicht darf? Na, also ich habe immer das Gefühl, wenn ich mit Behörden rede, dann habe ich mit Bedenkenträgern zu tun.
Ja, okay.
Aber
das würde möglicherweise eine eigene Podcast-Episode füllen, wenn wir uns über Behörden in Deutschland aufregen.
Da müsstet ihr einen Podcast mit dem Irene Donné zusammen machen.
Okay.
Da hätten wir eine Stunde füllendes Thema Genehmigung.
Okay, das machen wir in der zweiten Staffel. Kommen wir drauf zurück. Wir können an dieser Stelle vielleicht noch sagen, also wer sich fürs Fliegen interessiert, Flugschule, Flugairline, Herman Wings.
Ja, Flugschule.
Flugschule, ja. Flugschule, Herman Wings, Hermann Wings, Herman Wings am Flugplatz Wildberg. Ich hatte ja das Glück, selber eine Flugstunde machen zu dürfen. Es war wirklich ein sehr schöner Flug. Am Ende hat es ein bisschen gewackelt, weil wenn da oben Wind ist, dann wackeln die kleinen Dinger ein bisschen. Man muss ein bisschen robust sein, oder?
Das so, mit Schülern fliege ich natürlich nur bei optimalem Wetter am Anfang. Ja. Wenn die mal 10 Stunden haben, dann können sie auch fliegen, wenn es ein bisschen wackelt.
Okay, ne? Gut.
Aber
würdest du empfehlen, dass er einen Flugschein macht, der Michael?
Ich hätte überhaupt keine Sorgen, dass er das lernen könnte.
Okay.
Na, immerhin. Hättest du Angst, mit mir zu fliegen, Erich? Hättest du Angst, mit mir zu fliegen?
Ich bin mit ihm hergefahren, so weiß ich.
Ja. Ich sag, links, oh ja, rechts. Baumraum.
Also ich muss sagen, ich hatte in 12 Jahren einen Flugschüler, dem ich geraten habe, die Ausbildung zu beenden.
Tatsächlich?
Das war eigentlich ein Doktor der Physik.
Oh.
Hohes Management in einem deutschen Unternehmen, der hat von sich behauptet, dass er fehlerfrei ist. Und das ist eine Gefahr in der Fliegerei, wenn man annimmt, dass man fehlerfrei ist.
Okay.
Weil unser Gehirn funktioniert nicht fehlerfrei.
Ja.
Und was wir in der Schulung machen, ist, dass man trotz der Fehler, die unser Gehirn macht, sicher fliegt.
Super Schlusswort. Das lassen wir so stehen. Fehlerkultur, das nehme ich mit. Lieber Hermann, ganz herzlichen Dank, dass du bei uns zu Gast warst und so offen über dein Leben gesprochen hast. Ich möchte am Ende noch ganz kurz die Hörerinnen und Hörer darauf hinweisen, wir freuen uns über Fragen zur Sendung, über Kritik, über Vorschläge für spannende Gäste. Schreibt uns, wie es euch gefällt oder wie es euch nicht gefällt, schreibt uns an email@derwellenreiter.info. Und es dürfen auch alle mitmachen. Wir freuen uns immer über die Apropos Bodensee Fun Facts, wir haben ja den tollen Wellenreiter-Rekorder auf unserer Webseite. Den haben wir deswegen, da muss nämlich auch niemand seine Telefonnummer hergeben oder Daten hergeben. Man kann da einfach aufnehmen und uns Sachen zuschicken. Und wir sind bei Instagram zu finden und auf YouTube auch zu finden. Aber natürlich ist es uns am liebsten, dass ihr uns dort findet, wo wir den Podcast als Audio ausstrahlen. Also überall, wo ihr Podcast hört, sind wir vertreten. Das noch zum Ende. Lieber Hermann, ganz herzlichen Dank, dass du dabei warst.
Dankeschön.
Guten Flug.
Ja, ich hoffe, dass der Arzt noch lange das okay gibt. Ne? Und ich habe immer das Ziel, ich habe gerade einen Kollegen, der mit mir Fluglehrer war, seit 1975, der ist 4 Jahre älter wie ich. Wir haben beschlossen, den 100. Geburtstag machen wir zusammen im Flugzeug.
Viel Glück dabei.
Toi, toi, toi.
Und nun mit den besten Empfehlungen.
Der Mazedonier als Italiener. Man muss kein Italiener sein, um das italienische Lebensgefühl in einem Restaurant aus jeder Ritze tropfen zu lassen. Das beweist der gebürtige Mazedonier Ilir Bayrami im schweizerischen Rheineck seit mehr als 15 Jahren. Im Restaurant Caprese zeigt sich diese Erkenntnis vor allem beim Essen, denn der weit gespannte Bogen von Pizza, Pasta, Risotto, Fleisch, Fisch sowie Desserts versammelt viele Klassiker auf der umfangreichen Karte. Das Lokal ist in einem alten Haus untergebracht, der Gastraum glänzt allerdings fast wie neu in seiner gepflegten Mischung aus Klinkerstein, dunklem Eichenholz und Steinfliese. Doch im Sommer findet das Leben sowieso auf der angenehm beschatteten Terrasse statt. Zur Mittagsstunde scheint das halbe Dorf bei Bayrami zu sitzen. Freundliche Bedienungen parlieren charmant auf Italienisch mit den Gästen und auf dem Teller. Dort verteilen sich zunächst dünne Kalbfleischscheiben, auf der sich wiederum eine gehaltvolle Thunfischsoße ausdehnt. Ganz oben stellen Kapernäpfel und saure Gurkenscheiben die Geschmacksknospen auf vollen Empfang. Dieses klassische Vitello Tonnato macht mit seiner ganzen Opulenz viel Freude. Vielleicht hätte der Soße ein bisschen mehr Zitrone etwas von seiner Schwere genommen. Überhaupt nicht schwer zu essen ist jedenfalls die Pasta als Hauptgang von der Tageskarte, eine sahnige Versammlung aus feinen Bandnudeln, Brokkoli, scharfer Salami und Parmesan. Eine glücklich machende Kombination, die in aller Einfachheit doch treffsicher abgeschmeckt ist. Besonders die Schärfe von der Salami und die Sanftheit der Creme ergänzen sich zu feinstem Seelenfutter. Nichts anderes darf die Pizza für sich in Anspruch nehmen. Die säuerlich-aromatischen Knusperteig mit Tomaten, Käse, Champignons und Schinken zu einer kalorienreichen Delikatesse verbindet. Auch sie kommt mit einer gewissen Lässigkeit daher, um die den Mazedonier so mancher Neapolitaner beneiden dürfte.
Was die nicht alles aus dem Hut zaubern können. Humor und Magie haben etwas gemeinsam. Sie spielen mit den Erwartungen der Zuschauerinnen und Zuschauer. Ein guter Witz führt die Aufmerksamkeit der Zuhörerinnen und Zuhörer auf die falsche Spur. Und wenn sie in die Falle tappen, kommt ein unerwarteter Knaller um die Ecke. Das Unerwartete ist der Witz. Illusionen funktionieren eigentlich sehr ähnlich. Sie gelingen dann am besten, wenn sie völlig überraschend kommen. So wie Witzeerzähler spielen Magier mit den Erwartungen der Zuschauer. Der Trick ist es, die Wahrnehmung auf die falsche Fährte zu locken und dann aus dem Hinterhalt einen vermeintlichen Zaubertrick zu vollziehen. Das Unerwartete ist die Illusion. Nun haben wir im Laufe des Lebens gelernt, dass Zaubertricks immer gleich ablaufen. Such dir eine Karte aus, stecke sie in den Stapel, der Magier findet sie, dank seiner übersinnlichen Fähigkeiten. Die Zuschauerinnen wissen zwar, dass es ein Trick ist, aber wundern sich trotzdem. Wie hat er das nur gemacht? Mit diesen Erwartungen spielen die beiden Berliner Siegfried und Joy. Und anstelle von zu erwartenden Hasen, zaubern sie Gags aus ihrem Zauberhut. Und zwar am laufenden Band. Sie sind ein urkomisch-magisches Phänomen, das die Überraschungen des Witzes und der Zauberei miteinander verbindet. Man könnte auch sagen, die Komik ist ihr Trick. Wer die beiden noch nicht kennt, scheint keine sozialen Medien zu nutzen. Ihre Videos, in denen sie hinter ihrem goldenen Zaubertuch nicht nur sich selbst, sondern auch ganze Menschenmassen oder Straßenbahnen verschwinden lassen, sind dort bereits legendär. Und spätestens seit ihrem Gastauftritt bei Bully Herbigs LOL sollten sie einer größeren Zuschauerschaft bekannt sein. Zwei Vorstellungen geben sie im September am Bodensee, im Schaffhausener Stadttheater. Die erste Vorstellung ist schon fast ausverkauft. Wer Karten will und nicht in die großen Städte fahren will, muss also schnell sein. So schnell kommen die beiden wohl nicht mehr in die Nähe des Bodensees. Und wie heißt das Zauberwort? Abracadabra.
Das war der Wellenreiter. Alles, was die Menschen am Bodensee bewegt. Vielen Dank fürs Zuhören.